Guten Morgen. Sie hören hier das vierte Referat von Graham Cook in der Serie Life Changers. Der Titel ist Eine geistliche Denkweise entwickeln. Wir beginnen gleich mit Römer 12, 2 und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier lesen wir von Transformation unseres Denkens. Das ist eine totale Erneuerung, eine Verwandlung des Denkens. Und die ist notwendig, damit wir den Willen Gottes erkennen können. Wenn wir unser Denken nicht erneuern, verpassen wir es, zu dem zu werden, was wir in Jesus sind. Unser Denken zu erneuern ist der Schlüssel für die Transformation, für die Verwandlung. Schlüssel 1. In dieser Beziehung zu Gott finden wir zwei Aspekte, die ihm wirklich wichtig sind. Und diese gilt es unermüdlich einzuüben, also immer wieder dran zu bleiben. Der erste Aspekt ist unsere Platzierung, in Christus zu sein. Der zweite Aspekt ist unsere Widerspiegelung. Widerspiegelung bedeutet, dass das Leben Christi in mir sichtbar wird. Also das Leben Christi in mir sichtbar zu machen. Der Vater hat uns in Christus hineinversetzt, also an den Ort, wo unsere Bedürfnisse immer abgedeckt sind, die Gebete erhört sind und wo wir Gunst haben. Unsere Bedürfnisse sind immer abgedeckt. Da denke ich an den Bibelvers, der sagt, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Jetzt schauen wir diese zwei Punkte separat an. Zuerst die Platzierung. Die Platzierung, unsere Platzierung beginnt damit, dass wir in Christus gekreuzigt sind. Als er starb, sind auch wir gestorben. Darum betrachten wir unser altes Leben als tot und stimmen so mit Gottes Sichtweise über uns überein. Das ist eine wunderbare Sache und lässt uns erkennen, dass es keinen Kampf mehr geben muss in unserem Geist. Also in unserem Geist entgegen unserer Seele. Denn Tote können nicht kämpfen. Ich muss mich überhaupt nicht mehr mit dem Alten beschäftigen, mit dem alten Leben, sondern ich kann mich ausschließlich auf das Neue fokussieren. Das ist so eine befreiende Tatsache, wenn wir sie leben. Mit vielen müssen wir uns gar nicht mehr beschäftigen. Auf diese Weise sind meine Gedanken frei, sich nur noch darum zu drehen, wer ich in Christus bin, also um meine Platzierung. Ich denke, das ist wirklich ein Ziel, das es zu erreichen gilt, die Gedanken so zu kontrollieren, dass ich mir eigentlich immer bewusst bin, denke ich jetzt der Tatsache entsprechend, dass ich in Christus bin, dass ich frei bin, dass ich heilig bin. Und den Ort, wo ich bin. Kolosser 2,10 sagt, dass ich in ihm vollkommen gemacht wurde. 2. Korinther 5,17, ich bin eine neue Schöpfung. Unsere Platzierung, also der Ort, wo wir sind, ist es wert, dass wir ihn täglich feiern. Jesus hat den Auftrag des Vaters voll erfüllt. Er befreite uns von der alten Natur und schenkte uns eine neue Geburt. Unsere neue Natur ist Jesus Christus in uns. Das ist unsere neue Natur, Christus, Jesus Christus in uns. Wir sind in ihm. Der zweite Punkt, das ist unsere Widerspiegelung. Hier geht es darum, das Leben von Jesus Christus, der in mir wohnt, sichtbar zu machen. Wir können das vergleichen mit einem Schauspieler, der so spielt, dass er eine andere Person sichtbar macht. Das nennt man Widerspiegelung oder auch Porträtierung. Wir spielen also eine Art Rolle. Wir lernen uns mit Christus zu identifizieren. Wir sprechen wie Christus, denken wie Christus denkt und handeln wie Christus handelt. Gleichzeitig entwickeln wir diesen Lebensstil. Christus in mir setzt die Verheißung seiner ständigen Gegenwart frei. Also ich weiß, er ist immer bei mir. Im Alten Testament erlebten Menschen kürzere oder längere Besuche von Gott. Der Heilige Geist kam eigentlich auf sie. Im Neuen Testament lebt Gott bleibend in uns. Das hat es nie zuvor gegeben. Gott selbst lebt in uns. Auf der ganzen Welt ist daher Gott sichtbar. Gott lebt in jedem Land, in den Gläubigen. Wenn wir in 2. Korinther 5, 17 lesen, dass wir eine neue Kreatur sind, müssen wir wissen, dass es eine solche Rasse, also solche Menschen, nie zuvor gegeben hat. Alle, die lebten, bevor Jesus kam, kannten nur diese Besuche von Gott. Gott lebte jeweils für einen Moment auf ihnen und eben auch nicht in ihnen. Jetzt lebt er in uns. Und genau das macht uns zur neuen Kreatur, zur neuen Rasse. Und er, Gott, wird uns nie verlassen. Da Gott in uns lebt, leben wir vom Inneren nach außen. Frage: Wenn ich jetzt den Herrn suche, oder wie suche ich jetzt den Herrn, wenn er mich nie verlässt? Ich wende mich gleich voll Vertrauen an ihn. Ich weiß, er hat den Überblick. Er sieht das ganze Bild. Darum frage ich ihn: Herr, wie siehst du die Situation? Er wird es mir zeigen, ob die Situation nun schwierig ist oder einfach, ob schrittweise oder mit einer Offenbarung, aber er wird mir den Weg zeigen. So können wir ihm in jeder Situation danken und uns an seiner Gegenwart freuen. Seine Gegenwart wahrnehmen und nach ihr ausstrecken soll eine andauernde Erfahrung sein. Er sagte ja, dass er immer bei uns ist und in uns wohnt. Wenn wir unsere geistlichen Denkmuster entwickeln, ist es wichtig, dass wir gleich sagen, natürlich ist Gott in dieser Situation, denn er lebt in mir, er hat gesagt, dass er mich nie verlässt. So richten wir uns sofort nach seiner Gegenwart aus. Das hilft uns, die Situation von Beginn an richtig zu sehen und sie richtig durchzudenken. Es hilft uns auch, auf die richtige Art darüber zu sprechen, nämlich hoffnungsvoll und gezielt. Darin erleben wir Vertrauen, Friede und Freude. Für Gott ist es undenkbar, dass er uns nicht zum Erfolg führt, nicht erfolgreich führt oder nicht gegenwärtig ist. Somit sind wir jederzeit Träger der Gegenwart Gottes. Darum lernen wir aus diesem Verständnis heraus zu denken und zu handeln. Wir müssen nicht zuerst durch alle Sorgen, alle Ängste, alle Panik hindurchgehen. Das passiert sehr häufig, aber das ist dann unsere Entscheidung. Wir müssen uns nicht zuerst hindurcharbeiten mit dem Ziel, zur Ruhe zu kommen. Wir können gleich mit dem Offensichtlichen beginnen, dass Gott gerade auch jetzt in uns ist und uns helfen will und helfen kann. Also die Erneuerung des Denkens ist der Startplatz unseres Glaubenslebens. Wir sind in Christus platziert, also hineinversetzt, und wir porträtieren, wir leben diese Wahrheit. Wir sind in seinem Bild gemacht. Sowohl meine Platzierung wie auch meine Porträtierung liegen dem Vater am Herzen. Ich bin eine Wohnstätte für Gott. Lass es nicht zu, dass Umstände im Leben, der Feind oder Menschen dich von dieser Wahrheit wegbringen können. Ich sitze mit Gott an himmlischen Orten. Ich lerne den Lebensstil eines Himmelsbürgers hier auf der Erde. Dieses Denken übe ich täglich ein. Und wenn wir jetzt das so lesen oder wenn ich das so weitergebe, ich glaube, dann wird uns allen klar, wenn wir das einmal lesen, einmal anschauen, es uns zu Herzen nehmen, dann reicht das nicht. Wir müssen uns immer wieder mit dieser Lehre beschäftigen. Und so kommen wir Schritt um Schritt mehr in dieses Leben hinein. Kolosser 3, 1 bis 2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. In jeder Situation unseres Lebens können wir gleich zu Beginn eine himmlische Perspektive entwickeln. Wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Wir können die Situation mit Angst, Sorgen und Panik anschauen, so wie die Welt das tut. Die Bibel ermutigt uns dazu, nach dem zu trachten, was droben ist. Stell also Gott ruhig die Frage: Herr, wie siehst du die Sache? Herr, was sagst du mir dazu? Unternimm nichts, bevor du nicht von ihm Antworten auf diese zwei Fragen erhalten hast. Wenn du das mit dem Heiligen Geist eintrainierst, wirst du schon mit der Zeit, schon innerhalb von kurzer Zeit, seine Antworten haben. Das bedeutet es, die Gegenwart Gottes zu praktizieren, zu üben. Ich erwarte also, von Gott zu hören und einen hilfreichen Gedanken zu bekommen. Wenn ich anschließend bete, erwarte ich, dass mein Gebet dem entspricht, wie Jesus beten würde. In Hebräer 7, 25 lesen wir, dass Jesus immer für uns eintritt. Und in Römer 8, 26 lesen wir, dass der Geist Gottes seufzt in der Fürbitte für uns. Interessiert es uns, was Jesus und der Heilige Geist für uns beten? Wir dürfen und können das wissen, weil er in uns ist und wir in ihm. Der Grund, weshalb wir es oft nicht wissen, ist möglicherweise, dass wir als erstes in Angst und Panik geraten, statt die Antworten für unsere Probleme bei Gott zu suchen. Habt ihr euch auch schon gewundert, weshalb Gott Gebete nicht erhört? Wenn unsere Gebete in einem bestimmten Bereich nicht mit denen von Jesus und dem Heiligen Geist übereinstimmen, wird Gott sie nicht erhören. Beispiel: Herr, bringe Ordnung in meine Situation. Gott macht nie das, was meine Aufgabe ist. Mit solchen Gebeten kann er nichts anfangen, sie gefallen ihm nicht, also reagiert er gar nicht darauf. Es ist, als ob Gott sagen wollte, hey, warum betest du nicht einfach, wie Jesus es täte? In der englischen Bibel steht nicht, bittet und ihr werdet empfangen, sondern ask and keep on asking. Bitte und fahr weiter zu bitten. Manchmal müssen wir 20 Mal beten, bis wir verstanden haben, in welche Richtung wir beten sollen. Bitte mich nochmals, bitte mich nochmals, aber anders, bitte mich nochmals. Ja, es ist schon besser. So nach dem Motto, Wärme, noch Wärme, ganz heiß. Ja, jetzt hast du es. Jetzt ist dein Gebet so wie das von Jesus. Das Neue Testament zeigt uns, dass es nicht darum geht, zu Gott zu beten, sondern mit Gott. Wir sind der dritte Teil der dreifachen Schnur im Gebet. Gebete verlaufen Stereo. In einem Ohr hören wir Jesus, im anderen den Heiligen Geist. Der Herr erlaubt uns, auf sie zu hören und in ihrem Sinn zu beten, also dasselbe wie sie. Wenn wir beginnen, mit Gott zu beten, hören wir auf zu betteln wie eine Witwe. Wir beten, wir lernen zu beten wie eine Braut. Jede Frau, die von ihrem Ehemann geliebt ist, weiß, dass sie alles von ihm bekommt. Wenn wir lernen, mit Gott zu beten, erhört er unsere Gebete liebend gern. Ein Geheimnis ist, dass wir uns doppelt so stark freuen sollen, wie wir beten. 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn wir keine Freude im Herzen haben, dann können wir wissen, jetzt stimmt in meiner Beziehung zu Gott gerade etwas nicht. Jetzt hat sich der Fokus mindestens ein bisschen verschoben. Der Herr will wirklich, dass wir uns jederzeit freuen. Die Freude am Herrn ist ja auch unsere Kraft. Immer wenn wir kraftlos werden, ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir Freude verloren haben. Wenn wir damit beginnen, uns zu freuen, kommt unser Herz in Gottes Rhythmus zur Ruhe und wir werden seine Stimme sehr viel klarer hören. Wenn wir uns also unserer Platzierung bewusst sind und das Leben von Jesus widerspiegeln, leben wir in der direkten Gegenwart Gottes. Schlüssel 2. Unser Denken muss in erster Linie Beziehungsdenken sein. Das ist Denken unseres Herzens oder Denken unseres Geistes und es richtet sich auf die Beziehung und nicht auf die Umstände aus. Also wenn die Bibel von Herz spricht, geht es in den meisten Fällen, nicht ganz immer, geht es um den Geist. Und wenn wir jetzt sagen, ich höre im Geist, heißt das eigentlich, dass wir bewusst die Reihenfolge von Gott wahrnehmen. Wir sind Geistwesen und der Herr möchte nicht, dass wir seelisch reagieren, sondern im Geist. Unser Geist arbeitet mit dem Geist Gottes zusammen. Wir sollen sehr bewusst auf unseren Geist achten und unserem Geist die Führung über uns übergeben, weil unser Geist arbeitet mit dem Geist Gottes zusammen. Entsprechen meine Gedanken Gottes Güte, seiner Natur, seiner Majestät? Meine Gedanken sollen sich der Linie Gottes angleichen. Beziehungsdenken steht im Vordergrund. Das bedeutet, dass unsere Denkmuster in der Gegenwart Gottes entstehen müssen, in der Gemeinschaft mit ihm. Das ist eben unser Geist mit Gottes Geist. Die Partnerschaft mit dem Geist Gottes ist vor allem dazu da, dass wir in der Gegenwart Gottes leben und bleiben. Er spricht uns zu: Ich werde dich nie verlassen. Deshalb verstehe ich tief in mir, Gott ist immer bei mir, und ich beweise es durch die Art, wie ich bete. So entsteht sein Porträt in mir, und es wird sichtbar, dass Gott immer bei mir ist. Nur dies ist die richtige geistliche Denkweise. Alles andere ist undenkbar. Wenn wir den Herrn in jeder Situation suchen, setzen wir ihn in unserem Leben an die erste Stelle. Kolosser 1, 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang und der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Jesus hat in allem den ersten Platz. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, erleben wir die Fülle Gottes in uns. In allen Situationen geben wir Gott als erstes die Aufmerksamkeit. Das ist auch so ein neuer Gedanke, das ist etwas, das ich selber auch am Einüben bin. Jedes Mal, wenn irgendetwas Wunderbares passiert, geht es nicht darum, dass ich mich lang daran freue oder es allen möglichen Menschen erzähle, sondern es ist wichtig, dass ich gleich Gott danken kann dafür, dass er die Ehre bekommt, dass er der Erste ist, der von mir hört, wie sehr ich mich freue und wie sehr dankbar ich bin. Auch in Trauer oder in Schmerz soll Gott immer der Erste sein, dass ich mich gleich an ihn wende und mit ihm darüber spreche. So bekommt er den ersten Platz. Und das bedeutet es auch, den Herrn zu suchen. Wir strecken uns immer zuerst nach ihm aus. Dann gibt es keinen Raum mehr für Ängste und Sorgen und auch nicht für Stolz und Überheblichkeit. Wir kommen unter seine Wirkung. So beeinflusst die Gegenwart Gottes meine Gefühle. Mein Denken wird auf eine Linie gebracht mit Gottes Absicht. Was ist die Absicht Gottes? Bereits im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, dass der Mensch im Bild von Gott gemacht wurde. Jede Situation soll mich Christus ähnlicher machen. Das ist immer das erste Ziel. Gott geht es nie um etwas anderes. Es geht ihm nie darum, mich aus irgendwelchen Schwierigkeiten zu retten als erstes oder mich zu verändern. Das kommt nachher. Wenn du Gott erlaubst, in dieser Reihenfolge an dir zu wirken, bringt er in der Folge alles auf eine Linie. Also als erstes immer, er will mich in sein Bild verwandeln. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Dieser Vers enthält zwei Konditionen, die wir gern übersehen. Also die Dinge dienen uns zum Besten, wenn wir Gott in dieser Situation lieben, uns nicht auflehnen und wenn wir ihn bezüglich seiner Absicht anrufen, wenn wir seinen Willen tun wollen. Seine erste Absicht ist immer, dass wir werden wie er. Beziehungsdenken tönt so: Vater, wie willst du diese Situation brauchen, um mich in dein Bild zu verwandeln? Das bedeutet es, den Herrn zu suchen. Jede Situation ist dafür gedacht, mich in das Bild von Jesus zu verwandeln. Sinnen wir zuerst auf das, was droben ist? Suchen wir Gott als erstes in schwierigen Fragen, schwierigen Momenten des Lebens? Oder suchen wir erst nach menschlichen, natürlichen, irdischen Lösungen? In diesem Fall wollen wir allein die Lösung unseres Problems. Also wir wollen nur die Lösung unseres Problems, wenn wir nicht an Gott gelangen. Und wir leben keine Partnerschaft mit Gott. Das macht uns zu Bettlern und nicht zu Söhnen und Töchtern. Wir suchen dann nur um Hilfe und Errettung für uns selber. Wir neigen dazu, falsche Fragen zu stellen. Die verbreitetste Frage ist die Warum-Frage. Warum passiert das jetzt? Warum geschieht das gerade mir? Die Warum-Fragen werden kaum beantwortet auf der Erde. Das sind wertlose Fragen. Warum-Fragen sind in der Tendenz Schuldfragen. Warum hast du mein Kind sterben lassen? Warum ist meine Ehe zerbrochen? Warum-Fragen allein führen nicht in die Veränderung. Die besten Fragen aus der Bibel sind, was bedeutet das? Und was muss ich tun? Also die Beziehungsfrage ist nicht warum, sondern was muss ich tun, um in dein Bild verändert zu werden? Durch welchen Aspekt hindurch zeigst du mir, wer du für mich sein möchtest? Wenn du weißt, wer Gott für dich sein möchte, ist logischerweise die nachfolgende Frage, was soll ich als nächstes tun, um in Partnerschaft mit dir zu gehen? Also, was bedeutet es? Lass mich die Situation erkennen von dir her. Und dann lass mich erkennen, was ich tun soll. Viele Situationen bewirken in unserem Leben nichts, weil wir die Fragen, wie wir vorgehen sollen, gar nicht stellen. Unser ausschließliches Ziel, wenn wir nicht in Partnerschaft mit Gott unterwegs sind, ist, dass sich unsere Umstände verändern. So erleben wir alle möglichen Situationen, werden aber nicht verändert und erstarken auch nicht in der Beziehung zu Gott. Aber Gott will uns verändern und so lässt er immer wieder ähnliche Situationen zu, bis wir die Lektionen gelernt haben. Im Alten Testament lesen wir, wie das Volk Gottes Runde um Runde in der Wüste drehen musste. Nochmals, Gott benutzt jede Situation in unserem Leben, um uns zu lehren, ihm ähnlicher zu werden und zu denken und zu handeln, wie er denkt und handelt. In Römer 8, 29 lesen wir, dass wir vorherbestimmt sind, in sein Bild verändert zu werden. Jede Situation will Gott für meine Bestimmung nutzen und mich ihm ähnlicher machen. Das geht aber nur, wenn ich mir dessen bewusst bin. Auf diese Weise wachse ich in allen Dingen. Gerade die schwierigsten Situationen enthalten am meisten Wachstumspotenzial. Wann wollen wir damit aufhören, dieses Wachstumspotenzial zu vergeuden? Also wenn ich nur Befreiung aus der Not will, wenn ich nicht mit Gott in diese Situation gehe, wenn ich ihn nicht frage, Herr, lass mich diese Situation verstehen und das, was möchtest du, dass ich tue, dann lerne ich nichts. Ich vergeude dieses Wachstumspotenzial. Und diese Life Changers Lehre, die geben wir als Glow International Schweiz gerade deswegen weiter, weil wir wachsen wollen, weil wir Veränderung in unserem Leben wollen. Es ist notwendig zu verstehen, wie sich unser Leben wirklich verändern kann und wie wir in diesem Prozess auch freudig mit Gott zusammenarbeiten können. Diese Beziehungsunterbrüche mit Gott passieren in erster Linie deshalb, weil wir sein Wirken wollen, also seine Rettung, seine Hilfe wollen, aber nicht ihn suchen. Wir wollen, dass Gott Probleme löst, dass er in Situationen hilft, dass er uns aus Umständen rettet. Wir wollen, dass er uns Dinge gibt, damit wir etwas tun können. Und so ist er ja immer unser Diener und nicht unser Gott. Aber Gottes Ziel ist, dass er uns in sein Bild verändern will. Er hat seine eigene Absicht und die gilt es zu verfolgen. Gott möchte in unserem Leben wichtig sein, doch oft wollen wir von ihm nur etwas bekommen. Wir betteln ihn an. So sehen wir Gott als eine Art Maschine, die ausspuckt, was wir wollen. Statt einer Münze geben wir ein Gebet hinein und erwarten, dass die Lösung herauskommt. Solche Gebete und solche Gedanken haben nichts mit Beziehung zu tun. Unsere Denkmuster führen nicht zur Veränderung und wir profitieren nicht. Sie stimmen nicht mit unserer Identität überein. Aber wir sind Überwinder, wir sind Sieger, wir sind Life Changers. Wir können unsere eigenen Leben verändern und auch das Leben der Menschen um uns herum. Unser Denken, unsere Sprache soll im Himmel, dem Himmel angeglichen sein. Denn der König des Himmels lebt in uns. Wir können aus jeder Situation profitieren. Wir können Dinge verändern und dem Feind Land wegnehmen durch unser Denken. Der Heilige Geist richtet in uns das richtige Denken auf. Jetzt kommen wir zu Schlüssel 3. Alles Handeln Gottes hat zum Ziel, uns zu Söhnen und Töchtern zu machen. Ihr seht die Ähnlichkeit zwischen den Schlüsseln. Und doch, denke ich, ist es wichtig, dass wir darauf achten, es wird nicht immer dasselbe gesagt, es hat immer wieder neue Details drin. In Hebräer 2, 10 bis 11 lesen wir, dass Gott viele Söhne zur Herrlichkeit führen will. Im Prozess unserer Veränderung schämt sich Gott nie, uns Brüder zu nennen, denn wir sind in Christus. Der Vater weist auf die Beziehung hin. Ihr seid meine Söhne, ihr seid meine Töchter. In Christus ist meine Antwort darauf, du bist mein Vater. In Christus zu sein bedeutet ein beidseitiges Ineinanderwohnen. Er in uns, wir in ihm. Wir haben nichts dazu beigetragen, um in Christus versetzt zu werden. Aber wir müssen alles geben, um in ihm zu bleiben. Alles geben, um in ihm zu bleiben. Das muss ein Hauptziel in unserem Leben sein. In ihm zu sein ist ein reines Geschenk. Wir dürfen nie von der Hoffnung des Evangeliums wegrücken. Christus in mir ist die Erwartung von etwas Großartigem, und zwar jederzeit, jeden Tag. Der Feind will uns aus diesem großartigen Ort herausbringen. Wenn ich mich auf das Himmlische konzentriere, mache ich mich zum Partner Gottes. Jede Situation ist von diesen zwei Punkten abhängig, der Vater in mir und ich im Vater. Ich stehe immer in der Mitte zwischen Vater und Sohn und lerne auch da zu bleiben. Aber Angst nimmt mich immer aus der Gegenwart Gottes. Darum ist es so wichtig, dass wir mit Ängsten richtig umgehen, sie uns nicht erlauben. Es gibt wirklich einen Grund, warum die Bibel sagt, freue dich alle Zeit. Denn Freude hält mich in der Gegenwart Gottes. Sie ist ein Garant für mein Denken, für meine Gedankenmuster. Also in der Freude bin ich wahrscheinlich fast immer Gott wirklich nahe. Galater 4, 4-7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Unsere Sprache ist zwischen Abba und Vater, zwischen einem geliebten Kind und einem geliebten erwachsenen Sohn. Abba ist nicht so, es ist nicht so, dass wir an einem Ort beginnen und am anderen enden. Wir haben diese zwei Beziehungen mit Gott. Einerseits als geliebtes Kind, da ist Abba, unser Daddy, und die andere Beziehung als geliebte Erwachsene, da ist Gott unser Vater. Und wir leben in diesem Raum dazwischen. Als Kinder lernen wir immer neu dazu, begegnen immer wieder neuen, vielleicht schwierigeren Situationen, um Gott erneut als sein geliebtes Kind zu vertrauen. Kinder glauben alles. Sie haben ein kindliches Vertrauen. Daddy hat gesagt und ich glaube es. Die Beziehung als Kind zum göttlichen Vater, die basiert vollständig auf Vertrauen. In der Beziehung als Erwachsenen geht es um Glauben. Wenn wir Abba schreien, ist es in der Beziehung des geliebten Kindes. Abba bedeutet Daddy. Ein geliebter, erwachsener Sohn ruft Vater. Und das bewirkt eine andere Sprachform der Beziehung. Es gibt diese zwei Beziehungsebenen mit unterschiedlichen Sprachen und wir leben zwischen diesen beiden. Das Wunderbare ist, wir können den Feind sowohl als Kind als auch als Erwachsener schlagen. Unter Druck können wir also auch als Kind siegen. Wir wachsen nie über diese Beziehung des geliebten Kindes hinaus. Denn in dieser Beziehung vertrauen wir dem Vater immer. Also es geht um Vertrauen und um Glauben. Vertrauen beim Kind und Glauben beim Erwachsenen. Schlüssel 4, Gott trainiert uns immer und in allen Umständen in die Sohnschaft hinein. Da gibt es wieder neue Aspekte. Hebräer 12, 5-10 spricht darüber, wie Gott mit uns als Söhnen umgeht, wie er uns diszipliniert, wie er uns erzieht. Die Bedeutung davon ist, ich trainiere dich in die Sohnschaft hinein. Alle Sportler wissen, dass ihr Coach ein Trainer und ein Vater ist. Das gilt bei einem Langstreckenläufer genauso wie bei einem Tennisspieler. Der Trainer trainiert den Sportler in seiner Disziplin. Aber jeder Sportler weiß, dass er Freude dazu braucht, wenn er zu einem Erfolg kommen will. Ein Engländer gewann eine Goldmedaille. Und als er von BBC interviewt wurde, sagte der Reporter, ah, ich danke dir für dein Aufstehen jeden Morgen um 5 Uhr. Du hast im Regen, im Wind und in der Dunkelheit trainiert. Wenn die Bevölkerung noch schlief, ranntest du bereits durch die Straßen. Er sprach weiter und weiter über Disziplin. Der Sportler unterbrach ihn und sagte, nein, nein, so ist es nicht. Der Coach diszipliniert mich, Freude aber ist meine Antwort. Ich stehe am Morgen nicht aus Disziplin auf, sondern weil ich eine Leidenschaft fürs Rennen habe. Ich liebe es zu rennen, ich liebe meinen Sport, ich liebe meine Tätigkeit. So freue ich mich an meinen Mahlzeiten, die ich esse, am Training, das ich mache. Disziplin ist, wie ich renne, die Leidenschaft ist, weshalb ich renne. Wenn Gott in diesem Text aus dem Hebräer 5 über Disziplin spricht, spricht er darüber, wie er uns als Söhne trainiert. Disziplin und Freude sind Teil unserer Beziehung mit Gott. Ich will Sohn, sein Sohn, seine Tochter sein. Kaum einer von uns strebt es an, der schlimmste Christ auf Erden zu sein. Aber haben wir die Leidenschaft, den besten Christen zu sein? In unserer Freude und Leidenschaft akzeptieren wir die Disziplin und die Restriktionen von Gott, also diese Erziehung in den Schwierigkeiten, dass wir jubeln in den Schwierigkeiten, weil wir wissen, jetzt werden wir wieder ein Stück weiter in das Bild von Gott verwandelt. Das gehört dazu, wenn wir unser Leben in der Gegenwart Gottes entwickeln wollen. Wir widerstehen dann dem Handeln Gottes nicht. Wir achten auf unsere Integrität und unsere Ehre. Wir lieben die Wahrheit. Wir widerstehen der Gnade und der Güte nicht. Wir üben Demut. Der Vorteil des Demütigen ist, dass er nicht klein gemacht werden kann. Was, wenn ich von jeder Situation profitiere, etwas daraus gewinne? Was möchte Gott mir geben? Was kann ich in der momentanen Situation gewinnen? Welche Aspekte der Natur Gottes kann ich lernen und entwickeln? Oft gibt es in unserem Leben spezielle Zeiten, in denen Gott ein ganz bestimmtes Ziel erreichen will. Vielleicht will Gott gerade einen Aspekt seiner Natur in mir entwickeln können. Ein Beispiel dazu ist Freundlichkeit. Der große Gewinn in diesem konkreten Prozess ist, dass wir dadurch Gott selbst als die freundlichste Person überhaupt kennenlernen. Lehrt Gott mich gerade Frieden, werde ich in meinem Alltag Situationen erleben, in denen Frieden große Bedeutung hat. Solch ein Lernprozess von einem bestimmten Aspekt, den Gott mich lehrt, kann bis zu 2 Jahren dauern. Wenn Gott mich Friede lehrt, dann will er, dass dieser Friede zu meinem Lebensstil wird. Er gibt uns nicht Frieden in den Umständen, sondern ins Leben hinein. Das heißt, die Schwierigkeiten können trotz allem da sein, aber ich kann in Frieden in ihnen stehen und in Frieden die Schritte tun, die ich zu tun habe. Freude kann in unseren größten Kämpfen am besten trainiert werden, egal welche Herausforderungen. Wir können dabei ein Lächeln auf dem Gesicht tragen. Erachte es als lauter Freude, wenn du in viele Anfechtungen gerätst. Es beginnt mit einem Lächeln und am Ende des Prozesses ist es ein großes, befreiendes Lachen und Dankbarkeit. Was trainiert Gott bei dir gerade? Wenn Gott in dir etwas als neuen Lebensstil aufrichten will, lehrt er dich das ganz hartnäckig über eine längere Zeit. Nimm dir die Zeit, die du dafür brauchst. Schlüssel 5 Das richtige Denken ist der Schlüssel zu gesunden Emotionen, gesunden Gefühlen. Die Frucht des Geistes kommt anstelle von negativen Emotionen. Negative Emotionen sind Bitterkeit, Wut, Zorn, Ärger, Stolz, Überheblichkeit, Vergleichen, Neid, Eifersucht, Rassismus und so weiter. Negative Emotionen, also negative Gefühle, weisen, ich möchte sagen, stark oder sogar immer auf negatives Denken hin. Wir glauben dann das Schlimmste. Und, auf die Gefühle zu achten ist sehr hilfreich, weil wenn wir merken, wir haben negative Gefühle und wenn wir wissen, jetzt muss ich herausfinden, wie mein Denken ist, finde ich den Weg aus meiner Situation heraus am schnellsten, weil ich kann dann mein Denken verändern. Also negatives Denken, dieses Denken bewirkt einen ängstlichen, auf Panik machenden Lebensstil und der macht uns müde und auch die Menschen um uns herum. Wir müssen uns dann dauernd von den Erschöpfungen ausruhen. Wir alle kennen jemanden, der kaum je etwas Positives sagt, auch wenn die Situation erfreulich ist. Ich denke, am ehesten müssen wir ja auf uns achten. Wie ist das bei mir? Kann ich Positives sagen, wenn andere negativ über etwas sprechen? Wäre es nicht erstrebenswert, solche negativen Haltungen hinter uns zu lassen? Ein banales Beispiel. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Das bedeutet eigentlich, solange diese Sache noch andauert, kann ich mich nicht freuen. Erst wenn sie vorbei ist, werde ich mich wieder freuen können. Bei einer solchen Haltung wird nie etwas vorbei sein. Damit Gott uns verändern kann, werden immer wieder ähnliche Situationen zurückkommen. Eine weitere Runde in der Wüste. Darum sagt die Bibel, erachtet alles für Freude. Unser Denken ist ein sehr wichtiger Teil in unserer Beziehung zu Gott. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das richtige Denken erlaubt uns, fortwährend aus seiner Gegenwart zu leben, aus seiner Gegenwart zu sprechen. Wir denken, sprechen und sehen aus der Gegenwart Gottes. Es ist schnell erkennbar, ob Christen zu etwas sprechen oder aus etwas sprechen. Es ist vergleichbar mit Gebeten, die wir mit Gott sprechen gegenüber denen, die wir zu Gott sprechen. Der Unterschied ist ganz schnell sichtbar. Unser Denken in Christus ist hier entscheidend. Schlüssel 6. Die richtige Denkart ist vergleichbar mit einem Spiegel, der uns befähigt, uns in seinem Bild zu sehen und ihn in uns. Was wir denken, ist das, was wir sehen. Wenn unser Denken erneuert ist, arbeiten wir wirksamer mit dem Geist Gottes zusammen. Der Schleier wird weggenommen. Die Vision wird klarer, weiter. Wie ein Spiegel reflektiert es zurück, was Gott in uns ist und was wir in ihm sein werden. Wir können noch viel an Beförderung abholen. Vieles wollte uns Gott schon lange geben, aber wir waren nicht am richtigen Ort, um es zu empfangen. Auch für die Menschen um uns herum ist es wichtig, dass wir diese Beförderungen abholen. Für Christen wie auch für werdende Christen, damit wir sie ihnen weitergeben können. Also mein Denken ist der Schlüssel für die Transformation. als neuer Mensch in Christus muss ich darauf achten, wie ich denke. Es gibt keine Transformation in meinem Denken, in mir, ohne das Denken zu verändern. Bill Johnson sagt jeweils, also verändertes Denken verändert Menschen. Veränderte Menschen verändern das Umfeld. Und das veränderte Umfeld verändert eine Nation. Also ihr seht, unser verändertes Denken ist der Anfang für die Transformation unseres Landes. Was heißt das? Transformation in unserem Land. Transformation bedeutet, dass wir ein ganz anderes Denken haben, nämlich das Denken von Gott. Und dass wirklich das Reich Gottes in unserem Land sichtbar wird. Dafür lebe ich. Lasst uns dafür leben. Wenn ich mich, um beim Bild des Spiegels zu bleiben, immer wieder fragen muss, was sehe ich, wenn ich mich in Christus sehe? Was ist meine Identität? Zu wem werde ich gerade jetzt? Das Ziel ist zu lernen, auch wenn wir gerade unter Druck stehen. Und so können wir das tun. Wir können auch dann ein gutes und schönes Leben führen. In Zeiten häufiger und harter Kämpfe lernen wir in der Kraft, in der Perspektive und im Durchhalten zu wachsen. Will ich ein Kämpfer sein, dann brauche ich zwei Dinge. Ich brauche eine leidenschaftliche Liebe zu Gott und einen absoluten Hass gegen die Machenschaften des Feindes und allen seinen Werken. Wenn wir davon kämpfen, lesen oder reden, dann kommt mir ein Gedanke. Wir alle müssen Kämpfer sein. Nicht nur für unser Leben, dort beginnt es natürlich, aber Kämpfer müssen wir sein, um dem Feind in unserem Land zu widerstehen. In Europa haben wir einen Mangel an Entscheidungskraft, an Entschiedenheit. Und wenn wir Entschiedenheit wollen, dann geht es gar nicht anders, als dass wir auch zu kämpfen, hinwachsen, über das eigene hinaus, für Kämpfer in der Welt, in unserem Umfeld, damit der Feind entlarvt und auch entmachtet wird. Also, es braucht eine leidenschaftliche Liebe zu Gott und einen absoluten Hass gegen die Machenschaften des Feindes und allen seinen Werken. Es gibt Kampffelder, da will ich mich hineinbegeben. Das sagt Graham von sich. Er hat eine Kaleb-Natur. Ich will in der Kampfführung Ebenen erreichen, die mächtig sind für Gott. Das ist wiederum von Kaleb. Aber A Glow wird für diese Kämpfe ebenfalls vorbereitet. Lassen wir das zu? Lassen wir uns vorbereiten? A Glow bekommt eine ganz neue Ausrichtung. Und diese sollen ja nachher auch weitergegeben werden. Europa ist ein Kampffeld. Und im Moment ist es so, dass die Kämpfer noch wenige sind und dass der Feind noch übermächtig ist. Wir haben das Kampffeld noch nicht gepackt. Wir sind noch nicht im Sieg. Es gibt zu wenig Menschen mit diesem Kaleb-Denken. Aber wir sind dazu befähigt, denn Gott ist mit uns. Die Game Changers und Life Changers Lehre ist dazu da, um uns auszurüsten. Gott schaut gut zu uns. Wir alle tragen die Fähigkeit in uns, das Leben der Menschen zu verändern. Also wir können alle Kämpfer werden. Wir können das gesamte Spiel verändern. Damit die Gemeinde wirksam ist, muss sie Spielveränderer und Kämpfer hervorbringen. Nur so lässt sich die weltweite Situation verändern. Bist du bereit, ein Kämpfer zu werden? David hat Israel mit nur 100 mächtigen Männern eingenommen. Alle diese 100 Männer wurden mit Namen erwähnt. Das waren großartige Leute. Durch A Glow wird das Spiel oder das Leben ebenso verändert, wie Gott selbst es verändern will. Deshalb sind wir von Gott her hierher gesetzt. Also wir waren an der Konferenz und ihr hört jetzt alle diese Botschaften. Ihr habt eine Verantwortung, wenn ihr diese Botschaften hört, und nehmt sie. Lebt in dieser Verantwortung. Das wird ganz wesentlich sein für eure Salbung und auch, ob ihr den Auftrag Gottes vollenden könnt. In jeder Situation, an jedem Ort können wir Veränderung bringen. Wir werden eben nicht nur unser eigenes Leben verändern, dort beginnt es, sondern wir werden andere beeinflussen. Graham sagte dann gegen Schluss, lasst uns alle rasch andere zu Schlüsselpersonen in unserem Land ausrüsten. Das ist ein Satz, der mir eingefahren ist. Und das ist mir und uns als nationalem Vorstand von der Glow Schweiz eingefahren. Das wollen wir ernst nehmen. Wir wollen das. Andere rasch zu Schlüsselpersonen ausrüsten. Mit wem können wir das machen? Mit Personen, die das wollen, die es zulassen. Da helfen wir sehr gerne. Diese Life Changes Lehre wird uns und euch helfen. Es sind Prinzipien und Werte, die wir, wie wir mit Gott zusammen unterwegs sein können. Die ganze Lehre zeigt uns auf, wie und auf welche Weise Gott Dinge tut. Das ist sein Plan für uns. Wenn wir uns die Mühe nehmen, diese Lehre wieder und wieder zu hören, zu lesen, sie zu verinnerlichen und uns zu entscheiden, sie zu unserem Lebensstil werden zu lassen, wird sich sehr viel verändern in unserem Land und in der ganzen Welt. Und das ist mein Gebet. Übernehmt die Verantwortung, die Gott euch geben will. Ihr selber werdet euch stark verändern. Ihr werdet zu starken Persönlichkeiten werden. Ängste und Sorgen werden keinen Platz mehr finden in euch. Ihr lernt die Kraft des Friedens selber kennen. Ihr lernt es zu überwinden. Und all das werdet ihr in Freude tun. Genauso wird das Umfeld durch uns verändern. Wir tragen die Kraft des einen, nämlich Gottes, in uns. Wir können ebenso bedeutungsvoll werden wie Esther, Daniel, Ruth, Deborah, Maria, Abraham, Josef. Gott sieht sich selbst in uns und er handelt durch uns. Und diese erwähnten Personen, die mussten sich ebenfalls entscheiden. Die mussten das wollen, die hatten das Ziel vor Augen. Ich möchte zum Schluss noch ein Gebet sprechen, das wir uns alle zu Herzen und zu eigen machen können. Herr, hilf mir zu erkennen, was für Beförderungen im Himmel auf mich warten. Ich will sie empfangen. Vater, im Namen Jesus danke ich dir für diesen Moment, für diesen Ort, wo wir um dich versammelt sind, wo wir dich sehen und uns sehen, wie du uns siehst. Ich danke dir, Herr, für die Beförderungen, die Erweiterungen über unserem Leben, die du uns geben willst. Im Namen Jesu bitte ich dich, Vater, dass alle Beförderungen, alle neue Beförderungen, neuen Ebenen, die du uns schon lange geben wolltest, in unser Leben kommen, schon in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Ich bete, dass wir alle überwältigt sein werden von der Gunst Gottes. Ich bete um Gunst, um Gunst, um Gunst, unaufhörlich. Vater, ich bete, dass damit unser Leben sich ändert. Ich bitte dich, dass wir in unseren Umständen überwinden. Ich bete um Siege in unserem Leben, gerade in Bereichen, wo wir es fast nicht schaffen. Ich bete, Vater, dass wir Träger deiner Gegenwart sind, im Namen Jesu. Und ich bete um die Fülle der Gunst, damit Ressourcen zu uns kommen, wie wir es uns nie hätten vorstellen können. Ich bete, dass Epheser 3,20 in unserem Leben wahr wird, sodass du über Bitten und Verstehen wirkst, mehr als wir bitten oder auch nur denken können, gemäß deiner Kraft, die in uns als Life Changes wirkt. Ich bitte um ein frisches Ausgießen des Heiligen Geistes im Namen Jesus. Wir wollen es lernen, erfrischt und glücklich in Frieden zu leben. Und wir wollen zunehmend gefüllt sein mit deinem Frieden. Vater, ich bitte dich, dass wir eine Beförderung in unserer Identität erfahren, die bewirkt, dass wir aufstehen und zu Game Changers und Life Changers werden, damit wir Einfluss haben in unseren Ländern. Ich bitte dich speziell dafür, dass gerade auch in Aglow und durch Aglow eine neue Rasse von Kämpfern sich entwickelt und dass wir zu einem Prototypen werden, so dass die Welt eine ganz neue Art von Kämpfen sieht, welche überwinden und wodurch die Welt und die Gemeinde sichtbar gewinnen. Dein Königreich, lieber Vater, soll aufgerichtet werden in unseren Herzen und in unserem Land. Ich bitte, dass dies alles passieren wird. Jesus verdient ein solches Volk, eine solche Braut. Amen.